Heute geht es um die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich habe sie überschrieben, kann man schlecht lesen, maßlos, maßlos empfangen. Das ist eine sehr bekannte Geschichte. Ihr werdet euch vielleicht denken, kenne ich schon. Ich habe schon 100 Mal gehört, vielleicht auch schon viele Predigten darüber gehört, dass man denkt, ja, das ist ja bekannt, ja, müssen wir jetzt eigentlich nicht drüber reden, weil wenn man es schon weiß, so ist ja in der Schule, wenn was schon durchgenommen worden ist, muss man es nochmal durchkauen. Aber diese Geschichte ist absolut Weltliteratur. Sie hat eine unheimliche Wirkungsgeschichte. Sie hat die Literatur, die Kunst beeinflusst, wie vielleicht keine zweite Geschichte. Sie ist unheimlich tief und reich. Und wenn jemand sagt, oh, kenne ich schon, altes Zeug und so. Nein, da muss ich sagen, kennst du nicht. Die Geschichte hat eine Tiefe und eine Reichweite, dass wir uns damit immer wieder beschäftigen können. Und es ist irgendwie unendlich. Und ich möchte euch einladen, mit mir mitzugehen und dieser Geschichte mal nachzuspüren. Ich habe gesagt, die hat die Kunst auch beeinflusst, sehr stark. Und es gibt ja das bekannte Bild von Rembrandt. Habe ich gedacht, da verschone ich euch jetzt mit, obwohl das auch sehr genial ist. Ich bringe mal ein anderes Bild mit über den verlorenen Sohn, das mich sehr angesprochen hat beim Vorbereiten. Es ist von einem russischen Künstler, der heißt Geli Korsev. So ähnlich spricht man das aus. 1991 hat er ein Bild gemalt, The Prodigal Son. Das ist jetzt sehr dunkel. Hier können wir irgendwie die Lichter noch löschen, dass man hier ein bisschen was sieht? Die oben sehen es bestimmt besser. Gehen wir alle mal nach oben. Naja. Können wir vielleicht den Schein? Ah ja, wird schon. Also so ein bisschen könnt ihr was erkennen. Hat mich sehr angesprochen, dieses Bild. Es kommt vom sozialistischen Realismus, so heißt diese Kunstform. Der Sohn darf nach Hause kommen. Der Sohn ist willkommen. Und wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, dann gewinnen wir vielleicht so einen Hauch von einer Ahnung, wie liebevoll der Vater ist. Und ich möchte einfach nur diesen Text durchgehen, so Vers für Vers, so Stück für Stück, mich wirklich ganz nah am Text entlanghangeln, um auch so ein Stück weit zu beleuchten, was ist so der historische Hintergrund, ja, was liest ein orientalischer Mensch. Bis heute lesen die diese Geschichte anders. Was hört der? Was sieht der? Was uns als westliche Menschen irgendwie verborgen bleibt? Und ich will euch mitnehmen zum Herz des Vaters. Und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Das ist dieser schöne, leichte Eröffnungssatz. Es geht also hier in dieser Geschichte um 2 Söhne. Also die Überschrift, die Geschichte vom verlorenen Sohn, ist eigentlich absolut falsch. Man müsste sagen, die Geschichte vom Vater und seinen Söhnen. Und bei dieser Eröffnung spürt man schon, da kommt jetzt irgendein Konflikt. Irgendwas wird jetzt auf uns zukommen. Ein Vater hatte 2 Söhne. Was passiert jetzt? Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Das ist jetzt absolut heftig, was hier passiert. Das ist ein absoluter Bruch dieses einen Sohnes mit seinem Vater, mit der Familie. Der schneidet damit alles ab, alle Beziehungen, alles, was je gewesen ist. Er sagt zu seinem Vater nichts anderes als, ich will nicht mehr, dass du mein Vater bist. Ich will mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben. Ich will hier einfach nur weg, ich will hier einfach nur raus. Absolute Rebellion. Er sagt zu seinem Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Jetzt weiß man, Erbe steht einem dann zu, wenn der Vater tot ist. Der Sohn fordert es schon vorher und sagt damit auch so viel, wie es mir wurscht, du bist mir wurscht. Ja, scher dich zum Teufel. Mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben. Und wenn du tot wärst, wäre es mir auch recht. Er fordert also einen Teil von dem, der ihm ja irgendwann mal zusteht. Aber ihm geht es nicht darum, das Erbe anzutreten. Jetzt müssen wir so ein bisschen uns zurückdenken in die damalige Zeit, und es ist bis heute im Orient so und es ist auch bis heute in Familien so, wo viel Landwirtschaft da ist. Der Besitz einer Familie ist nicht Geld. Also die haben jetzt nicht ein Bankkonto mit Mods Geld da drauf. Der Besitz sind Ländereien, es sind Gebäude. Ja, das ist das, was man braucht, um den Familienbesitz zu bewirtschaften. Wenn jetzt ein Sohn das Erbe bekommt, dann heißt es, er rutscht nach in der Familienfolge. Er übernimmt Verantwortung für den Teil, der ihm jetzt übergeben wird. Er sorgt sich dafür, dass der Familienbesitz erweitert wird. Er sorgt sich dafür, dass die Familie so weiter besteht, dass es bewirtschaftet wird, dass jeder was zu essen hat in der Familie. Das war ein absoluter Zusammenhalt damals. Der Sohn sagt, das, was mir gehört, das ziehe ich mir raus. Keine Verantwortung, ist mir total egal, was mit dem Rest hier passiert, ich hau ab. Undenkbar, damals im Orient wie heute undenkbar. Das war so frech, dass kein Vater der Welt sich jemals auf sowas überhaupt eingelassen hätte. Die hätten alle gesagt, du spinnst wohl. Ja, die hätten ihre anderen Söhne mobilisiert, dem mal ordentlich eins in die Fresse zu hauen, dem mal den Kopf zu waschen. Sag mal, spinnst du? Hast du komplett den Verstand verloren? Gar nichts kriegst du von mir, niemals. Niemals. Manch Vater hätte vielleicht sogar zu drastischeren Mitteln gegriffen und den so verprügelt, dass er stirbt. Es war eine Schande, es hat sich im Dorf sofort rumgesprochen. Eine Schande. Was hat denn der Vater mit seinem Sohn gemacht, dass er mit denen gar nichts mehr zu tun haben will? Familie damals, Familie ist ein relativ junger Begriff, so, den gibt es ja erst so seit zwei, drei Jahrhunderten, aber ich rede trotzdem von Familie, meine damit die damalige so diese Sippe. Und diese Familie, das war ja ein Verbund, da hat man zusammengehört. Da war man einfach miteinander verschweißt und man hat damals einen Orientalen gefragt, ja nicht, wo wohnst du? Ja, das ist vielleicht auch mal interessant, das kann man als zweites oder drittes fragen, sondern die Frage war, wo kommst denn du her? Also aus welcher Familie? Wer ist denn dein Vater? Wo gehörst denn du dazu? Wem köchst denn du, sagt man bei uns. Familie war die Versicherung. Der Schutz, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas passiert mit mir, immer dieses Netz, ich bin trotzdem geborgen, aufgehoben, wir sind ein Verbund, wir gehören zusammen. Ja, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung, all das, was wir heute haben, das haben die nicht gebraucht. Die haben einen anderen Schutz, die haben diesen Schutz der Sippschaft. Der Sohn sagt, es ist mir sowas von egal. Ich mache jetzt einen Schnitt mit diesem ganzen Mist hier. Ich will mit euch gar nichts mehr zu tun haben. Ich komme auch nochmal zurück. Der Sohn bricht alle Brücken ab. Der kann sich da nie mehr sehen lassen. Der kann sich übrigens auch im Dorf nie mehr sehen lassen. Es ist eine absolute Schande. Die haben sich das Maul zerrissen über diesen Sohn. Wie kann der nur? Hat er den Verstand verloren? Und was macht der Vater? Ihn verprügeln. Zurechtweisen. Eine andere Möglichkeit wäre noch gewesen, das hat man damals auch gemacht, wenn es irgendwie einen Konfliktfall gegeben hat, dann hat man irgendwie einen Streitschlichter, einen Mediator gerufen. Das war dann entweder der älteste Sohn oder irgendjemand anders aus dem Dorf, um die Sache irgendwie gütlich zu erledigen, sodass keiner komplett das Gesicht verliert. War ja damals eine Kultur, da ging es ganz viel um Ehre. Wisst ihr, was der Vater macht? Er schneidet vom Besitz Felder, Äcker, vielleicht auch Immobilien raus, Weinberg, ich weiß nicht, was er alles hatte, er war ein Großgrundbesitzer. Er lässt das alles nach den Gesetzen der damaligen Zeit, wahrscheinlich kriegt der Sohn so ein Drittel, und er kriegt es überschrieben. Der Vater händigt ihm das aus. Das ist der erste Schock in dieser Geschichte, eigentlich der zweite nach dem Sohn. Wie kann der Vater sowas machen? Familienbesitz, das steht über allem. Das gibt man nicht einfach her. Das teilt man nicht so einfach. Es rechnet an jemanden, der gar nicht bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Der Vater überschreibt ihm diese Ländereien. Was ist denn das für ein Vater? Ist der total bescheuert? Die Menschen im Dorf haben sich auch über ihn das Maul zerrissen. So ein schwacher Kerl. Ja. Kommt sein Sohn, ist motzfrech, über die Maßen frech, und er knickt ein. Was ist denn das für ein schwacher alter Mann? Wir haben gedacht, das wäre jemand, ja, ein Landwirt, der was drauf hat. Und jetzt sowas, verscherbelt sein Besitz, den er ja auch nur geerbt bekommen hat, und gibt es weiter an. Was ist das für ein Vater? Spätestens an der Stelle muss man sich das fragen. Der Vater hat keine Tricks, er versucht nicht, seinen Sohn zu überreden, er schlägt ihn nicht, er versucht nicht, mit Gewalt auf ihn einzuwirken, sondern er gibt ihm das einfach. Schwach und machtlos? Was ist das für ein Vater? Der Vater hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er lässt seinen Sohn ziehen, aber akzeptiert den Bruch und sagt, du hast uns beschädigt als Familie, du hast meine Ehre verletzt, du hast uns was geraubt, du hast deiner ganzen Sippschaft geschadet, es ist abgeschnitten, du brauchst dich hier nie mehr sehen lassen, du bist für mich gestorben. Das wäre eine verständliche Reaktion gewesen. Du bist tot für uns, brauchst nie mehr kommen, es ist vorbei. Scher dich zum Teufel, lass dich hier nicht wiedersehen. Das wäre das eine gewesen. Aber was der Vater macht, ist unvorstellbar. Er gibt seinem Sohn, er lässt ihn gehen und er bleibt zurück mit all dem Schmerz. Den Schmerz hätte er loswerden können, indem er den Schnitt gemacht hätte. Ja, okay, dann ist es so, ich akzeptiere das. Ich habe nur noch einen Sohn. Aber das akzeptiert er nicht. Er hält an seinem zweiten Sohn fest. Und in diesem Festhalten hält er auch all den Schmerz und all die Verletzung fest, die ihm zugefügt worden ist. Und all die Scham, die über ihn gekommen ist und über die ganze Familie. Im Schmerz des Vaters liegt später für den jüngeren Sohn die Möglichkeit, zurückzukommen. Und nicht lange danach, sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Also er hat jetzt sein Säckchen hier gepackt. Das hieß aber für ihn auch, diese Ländereien, die er bekommen hat, die musste er erstmal verkaufen. Er hat ja kein Geld jetzt gekriegt, sondern er hat Ländereien bekommen. Die musste er schnell verscherbeln. War damals nicht üblich, ja, dass man Familienbesitz verscherbelt schnell. Er hat wahrscheinlich auch nicht viel dafür gekriegt. Ja. Normalerweise wachsen solche Abmachungen zwischen Landwirten, ja, die wachsen über lange Zeit, und irgendwann sagt man, naja, jetzt haben wir ja schon mal besprochen und jetzt ist es dann soweit. Und er hat geguckt, es einfach loszuwerden. Diesen teuren, kostbaren Besitz zu schnellem Geld zu machen. Und er ist von Haus zu Haus gelaufen und er hat viel Spott und Hohn erleben müssen, weil alle den Kopf geschüttelt haben über diesen Volltrottel. Also er macht schnelles Geld. Er geht in ein fernes Land, auch um deutlich zu machen, ich will wirklich mit dem Mist hier nichts mehr zu tun haben. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Also er verteilt es großzügig, er spart nicht, er geht damit ja, offenherzig um. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Also jetzt kommt das Leid in sein Leben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Irgendwann ist Geld weg. Geld ist kein nachwachsender Rohstoff. Das Familienerbe ist weg. Ist weg. Verprasst. Er hat nichts mehr. Völlig verantwortungslos. Und zu allem Übel kommt in dieser Geschichte die Hungersnot über dieses Land, sodass alle Not leiden, erst recht er. Er hat gar nichts mehr. Er steht vor dem absoluten Nichts. Er hat keine Familie mehr, zu der er zurück kann. Er hat kein Geld, er kann sich nichts zu essen kaufen. Er hat keine Ehre, er hat kein Ansehen, er ist Ausländer. Er ist am Boden, er ist zerstört. Noch dazu kommt eine Sache, die ihm sowieso unmöglich macht, jemals zurückzukommen in sein Dorf. Nämlich die Verachtung im Dorf, die ihm entgegenschlägt. Und das ist bei Juden, damals war das ganz stark, dieses Denken, ist auch heute noch in orientalischen Kreisen. Wer das Erbe verschleudert unter den nicht Frommen unter den Heiden, der begeht Volksverrat. Wer jüdischen Besitz einfach so verschleudert und es nach außen weitergibt, der hat dem ganzen Volk geschadet. Die Verachtung und der Hass, der ihm zu Hause entgegenschlagen würde, macht es ihm fast unmöglich, zurückzukommen. Und er hängt sich an einen Bürger dieses Landes. Er hängt sich an den dran. Ja, der freut sich nicht, dass der da auf einmal an ihm dranhängt. Er drängt seine Hilfe auf. Ja, wo der Mann geht und steht, da stellt er sich daneben und sagt, wo kann ich dir dienen? Was kann ich dir tun? Darf ich dir die Schuhe putzen? Darf ich dir die Haare kämmen? Er hängt sich an ihn dran. Und man hat so den Eindruck, dieser Bürger des Landes will ihn loswerden. Also gibt er ihm eine Aufgabe, die ein Jude gar nicht machen darf, nämlich Schweine hüten. Schweine hüten geht nicht für Juden. Ja. Juden haben absolute Abneigung auch. Das liegt am Gesetz des Mose. Schweine sind unreine Tiere. Und ein Jude sagt, mit Schweinen will ich nichts zu tun haben. Das sind unreine. Können wir uns nicht vorstellen, was ein Jude für eine Abneigung hat, dann Umgang mit Schweinen zu haben. Aber der junge Mann ist so am Ende, dass er selbst diese Aufgabe übernimmt. Er ist absolut am Boden. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Schoten in der Regel, vielleicht war das irgendwie so ein Johannesbrotkernbaum oder irgendwie was es damals gab. Und diese Schoten, die kann man an sich nicht essen. Die kann man auch schlecht verdauen als Mensch. Aber trotzdem war er neidisch auf diese Schoten. Die Schweine haben die einfach gefressen. Noch dazu war er scheinbar nicht der oberste Schweinehüter. Er hätte sich das ja einfach nehmen können. Aber nein, da waren scheinbar noch andere, die gesagt haben, du darfst nicht den Schweinen ihr Essen wegfuttern. Also so weit unten war er. Schweine und dann kam der Sohn. Na, Sohn ist er ja nicht mehr. Dann kam der Loser. Dann kam der, der ganz am Boden ist. Der wirklich, jetzt geht gar nicht. Jetzt geht es nicht mehr weiter runter. Und jetzt kommt die Kehrtwende in seinem Kopf. Da ging er in sich, ja, jetzt geht er in sich und überlegt und spricht zu sich selbst, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen. Jetzt hat er diesen Plan gefasst. Ich kehre um, ich gehe zurück zu meinem Vater. Es gibt eigentlich keinen Weg mehr zurück. Er kann nicht einfach wieder nach Hause kommen und so tun, als wäre nichts. Mancher liest diese Verse und denkt vielleicht, der Sohn kommt jetzt zur Einsicht. Da ist jetzt Reue mit dem Spiel. Naja, endlich kapiert das, was er alles angestellt hat. Aber steckt es da wirklich drin? Er ist völlig am Ende und er überlegt, ich habe nichts mehr zu essen. Wo gibt es denn was zu essen? Überleg. Da ist ja noch mein Vater. Früher gab es genügend zu essen. Jeder Arbeiter von meinem Vater hat eigentlich genügend zu essen. Das ist der Gedanke, der ihn zur Umkehr führt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er sagt, und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Ist doch Reue, oder? Jetzt kehrt er endlich um, kommt zur Einsicht. Ich glaube nicht. Er legt sich das so seine Worte schön zurecht, die er sprechen will. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber mach mich doch zu einem deiner Arbeiter, zu einem deiner Facharbeiter. Ich kann noch mal eine Ausbildung machen. Ich werde auch nicht mich als dein Sohn bezeichnen. Ich bin einfach einer deiner Arbeiter. Ich weiß schon, ich kann nicht mehr. Aber hat der Sohn wirklich begriffen, was eigentlich kaputt gegangen ist? Wie schwer er die Ehre seines Vaters beschädigt hat? Dass er die Beziehung zerschmettert hat? Dass er alles abgebrochen hat? Hat er eigentlich verstanden, wie schwer die Verletzung ist, die er allen zugefügt hat, seiner ganzen Familie und sogar dem ganzen Dorf? Aber er hat Hunger. Also macht er sich auf den Weg zurück und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also er ist schon nahe dem Dorf, wo ihn was erwartet. Die Dorfbewohner kriegen sofort mit, dass er wieder da ist. Sie werden sich sofort sammeln, sie werden ihm den Weg versperren, sie werden ihn beschimpfen, sie werden ihn heftigst beleidigen. Sie werden versuchen, dass er nicht durchkommt. Er hat kein Recht, hier zu sein. Er hat kein Recht, zu dem Vater zurückzukommen. Er hat kein Recht, ihn nochmal zu verletzen. Das, was er gemacht hat, ist nicht mehr gut zu machen. Und dann sieht ihn aber sein Vater. Er sieht ihn, bevor ihn die anderen sehen. Es ist sein Glück. Und es jammerte ihn. Er hat Mitleid. Sein Schmerz, den er die ganzen Jahre ausgehalten hat, weil er die Verbindung nicht abgebrochen hat, weil er ihn nicht verdammt hat, weil er ihn nicht verstoßen hat. Und jetzt nimmt er sein Gewand, so lange Gewänder, muss das irgendwie nach oben gekrempelt haben und hat es vorne so zusammengenommen und ist dann gerannt. Er ist losgerannt. Der Vater ist ihm entgegengerannt. Und alte Männer damals, die sind nicht gerannt. Die haben auch keinen Grund zu rennen, weil man läuft dann in dem Alter wohl nichts mehr davon und man muss nicht springen, man spielt auch keinen Fußball mehr. Er ist gerannt. Und bevor die Menschen den Sohn entdeckt haben, haben sie den Vater gesehen, wie der mit nackten Beinen rennt durch das Dorf. Was macht er da? Die ganze Schande nimmt der Vater auf sich, alle gucken auf ihn und was geht denn da ab? Hat er komplett den Verstand verloren? Schämt er sich überhaupt nicht? Und der Vater rennt durchs Dorf und irgendwann sehen die Menschen auch, da ist ja jemand gekommen. Aber die waren alle so verdutzt und verblüfft. Und der Vater fällt seinem Sohn um den Hals und küsst ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Weiter kommt er nicht. Vielleicht traut er sich auch nicht weiter zu reden, weil er selbst auch so verblüfft ist, weil er damit niemals gerechnet hat. Weil er seinen Vater niemals so eingeschätzt hätte. Weil er selber überwältigt ist von dieser Liebe, die plötzlich auf ihm liegt. Ich bin es nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Wie wahr, hat er recht, es ist tatsächlich nicht mehr wert. Und was macht der Vater mit seinem Sohn, der es nicht mehr wert ist? Der seinen Wert, der seine Ehre absolut verspielt hat. Er sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Wer kriegt das beste Gewand? Wer darf das anziehen? Ja, der, der die höchste Ehre hat, der kriegt das beste Gewand. Und das war wahrscheinlich das Gewand des Vaters, das ihm angezogen worden ist. Er muss es noch einmal selber anziehen. Er wird überkleidet mit Ehre, dieser Sohn, der es nicht verdient hat. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand. Und das ist der Siegelring einer Familie. Wer darf den Siegelring tragen? Der, der die Verträge macht, der die Familie nach außen hin vertritt, der die Autorität hat. Der Vater, einer der Söhne, die für ihn das stellvertretend machen oder die beauftragt sind. Der jüngere Sohn bekommt den Siegelring der Familie. Und Schuhe an seine Füße. Sklaven haben keine Schuhe. Er kommt ohne Schuhe. Und Söhne tragen Schuhe. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Das gemästete Kalb ist jetzt nicht irgendeins der Kälber, sondern ist das, was gemästet worden ist für besondere Anlässe. Also das hat wahrscheinlich nur Getreide zu fressen bekommen. Und nur das Allerbeste, nicht die Reste. Ein Kalb, das man sich aufhebt für einen großen Festtag, für die Hochzeit eines Sohnes oder irgendwas anderes, was ansteht, dafür. Dieses gemästete Kalb wird jetzt geholt, geschlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Da fangen die erst an, fröhlich zu sein. Als sie kapieren, dem Vater ist es ernst, der ist auch noch bei Sinnen. Als sie kapieren, welche Liebe und welche Großherzigkeit hier im Spiel ist. Als sie verstehen, was passiert ist, fangen sie an, fröhlich zu sein und zu feiern. Denn dieser, mein Sohn, war tot. Und das ist jetzt keine Übertreibung oder so eine Beschreibung, er war irgendwie tot. Nein, er war tot. Der war nicht mehr Sohn der Familie. Er hat alles verspielt. Er hat alles ausgelöscht aus seinem Leben. Er hat seine Familie komplett ausradiert. Er kann nicht mehr zurückkommen. Er war tot. Er war verloren. Und er ist wieder da. Er lebt wieder. Der einzige Grund, warum er wieder lebt, ist, weil der Vater all die Jahre den Schmerz ausgehalten hat und gewartet hat. Diese Geschichte ist unglaublich. Ein unvorstellbar. So ein Vater, wo gibt es denn sowas? Nirgendwo gibt es so einen Vater. Es ist menschlich nicht vorstellbar. Jesus macht darin klar, warum er auf die Welt kommt, was sein Ziel ist, was sein Anliegen ist. Zu den Menschen zu gehen, die verloren sind, die ganz weit weg sind, wo man sagt, na, die können nicht mehr zurückkommen. Wo wir den Kopf schütteln als Dorfbewohner und sagen, ach du liebe Zeit, naja, sowas aber auch. Um die zu rufen, um die zurückzuholen, ist Jesus gekommen. Und um zu zeigen, dass ein Vater, der den Schmerz aushält, der keinen Menschen einfach verloren gibt, niemanden, keinen, der diesen Schmerz erträgt. Diese Geschichte hat das Potenzial, unsere ganze Theologie in die Luft zu sprengen, unsere ganze gebastelte Religion zu zerstören, um uns zu zeigen, Gott ist so viel gnädiger, als wir uns das jemals in unserem Kopf vorstellen können. Er ist ein Vater, der so unglaublich liebt. Der so leidenschaftlich liebt. Der bereit ist, alles zu ertragen. Und das hat Jesus uns am Kreuz ja bewiesen. Dass dieser Vater zu uns sagt, je mehr du mich verachtest, und je weiter du von mir wegläufst, desto größer ist mein Schmerz. Aber ich lasse dich nicht. Amen. Lass uns einen Moment einfach still sein.